Immokompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immokompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Mit mir dabei natürlich wieder, wie immer, der liebe Frido.
Servus.
Und heute habe ich mal ein Thema mitgebracht. Und zwar habe ich mit meiner Partnerin einen Wochenendtrip gebucht. Und wie das dann natürlich immer so ist, man braucht dann natürlich auch eine Unterkunft. Man vergleicht mal so ein bisschen Booking, aber auch Airbnb. Man schaut, wo kommt man günstiger bei weg, wo sieht die Unterkunft bequemer aus. Und ich dachte mir, das wäre doch mal ein interessantes Thema, nämlich Airbnb beziehungsweise allgemein die Kurzzeitvermietung möblierter Wohnungen. Wir wollen uns schwerpunktmäßig aus der Sicht damit beschäftigen, dass man selbst der Eigentümer der Wohnung ist. Denn es gibt nämlich wesentliche Unterschiede, ob man Eigentümer der Wohnung ist, die man vermieten möchte, oder ob man Mieter der Wohnung ist und diese Wohnung dann während seiner Abwesenheit selbst untervermieten möchte. Das ist ein sehr umfangreiches Konstrukt, sage ich mal, eine sehr umfangreiche Strategie. Ich hatte damals selber einen ausführlichen Online-Kurs zu dem, ich glaube, man nennt es Airbnb-Arbitrage-Modell, weil es da halt auch einfach sehr viele rechtliche Vorschriften gibt, die es zu beachten gilt. Sei es, dass es gerade in Deutschland in verschiedensten Bundesländern einfach vom Gesetzgeber her Auflagen gibt, was das Ganze betrifft, dass man es natürlich mit dem Eigentümer, also mit dem Vermieter absprechen muss. Und das würde den Rahmen einfach ein wenig sprengen. Und deswegen befassen wir uns jetzt hier in dieser Folge mit den Themen des Eigentümers der Wohnung. Also welche Chancen bietet es, welche Risiken, worauf sollte man achten, welche Unterschiede gibt es zwischen Airbnb und vielleicht auch, mir fällt jetzt so pauschal WG gesucht ein, also eine möblierten Langzeitvermietung und für wen eignet sich das Ganze? Also grundsätzlich glaube ich, jeder kennt die Plattform Airbnb. Man kann dort einfach, und auch hier keine Werbung, ganz wichtig, aber ihr kennt es eh. Hier kann man kurzzeitig Wohnungen oder Zimmer mieten, um möglichst günstig oder authentisch bei Locals im nächsten Städtetrip unterzukommen. Es ist für Städtereisende, für Touristen. Und auf der anderen Seite haben wir die möblierte Wohnung, beispielsweise für längere Zeiträume von ein paar Monaten, ne? 1 bis 6 Monate, Dreivierteljahr oder ein Jahr, komplett ausgestattete Wohnung, was sich dann meist eher so in die Zielgruppe Berufspendler oder Projektarbeiter, Montagearbeiter, Studierende und richtet. Und diese beiden Modelle wollen wir heute mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Genau. Airbnb-Vermietung. Frido, was sind da so deine Erfahrungswerte, die du da bisher so sammeln konntest? Hast du vielleicht selber schon mal bei Airbnb eine Wohnung vermietet oder selber gemietet?
Also selbst gemietet in jedem Fall, selbst vermietet ehrlicherweise nein, aber ich habe schon den einen oder anderen Kunden gehabt, der das gemacht hat. Mehr und auch weniger erfolgreich, die meisten tatsächlich recht erfolgreich, weil wenn das nicht so wäre, dann würden sie in der Regel auf eine klassische Vermietung umswitchen oder hätten sie das schon getan oder haben es dann auch getan. Mhm. Was ist so grundsätzlich natürlich der Anreiz der meisten dann hinten raus? Naja, man hat eine höhere Mietrendite. Ja, also ich sag mal, in der Kurzzeitvermietung, man macht da teilweise das 3-, 4-, 5-fache pro Monat. Man hat kein Problem mit Mietnomaden oder sonst irgendwas, wobei ich hier nochmal betonen möchte, Mietnomaden sind ein sehr, sehr, sehr selten gesehenes Exemplar Mensch, um das mal so ein bisschen provokant darzustellen. Nee, also kommt sehr selten vor, dass man das hat. Aber grundsätzlich steht natürlich die höhere Rendite hier im Fokus. Man hat natürlich auch, gerade wenn man sagt, ich möchte irgendwo ein Ferienobjekt haben, ja, und kann da aber nur oder will da logischerweise nicht dauerhaft wohnen, weil das ist ja mein Feriendomizil, dann kann man das natürlich auch nutzen und in dem Zeitraum, wo man nicht dort wohnt, ist weitervermieten. Grundsätzlich gibt es aber auch ein paar Punkte einfach zu beachten. Ja, also zum Beispiel wieder Thema Finanzierung, wenn man also Eigentümer des Objekts ist und das dann auch vermieten möchte. Je nach Lage, nicht alle Banken finanzieren, oder es gibt tatsächlich einige Banken, die finanzieren nicht in reinen Feriengebieten. Ja, das ist immer da so ein Thema. Oder sagen halt nicht volle Kaufpreisfinanzierung, nur 70-80% oder so. Dann ist wieder das Thema, die Mieten, die können halt so nicht angesetzt werden. Die allermeisten Banken sagen, hey, wir können nur mit einer Miete bei Dauervermietung kalkulieren. Das heißt, die Rechnung von einem selbst auf dem Papier ist natürlich eine ganz andere als die von der Bank. Das hat schon bei dem einen oder anderen dann zu Frustration und Enttäuschung geführt und Unverständnis auch am Ende des Tages, warum er denn nicht finanzierbar sei. Seine Zahlen sehen doch super aus, wo ich sage, ja, aber wenn wir mit der wirklich Dauervermietung hier kalkulieren, was da ortsüblich ist, dann haben wir leider eine Haushaltsrechnung, die nicht ganz so gut aussieht und dadurch sind keine weiteren größeren Investitionen möglich. Genau, das ist immer so ein bisschen der Punkt, den man einfach vor Augen halten muss. Es gibt sicherlich auch Banken, die das anders sehen, vor allem, wenn man mal Zahlen liefern kann. Das heißt, wenn man wirklich mal nicht nur über 3, 4, 5 Monate, sondern vielleicht einmal über 2, 3 Jahre zeigen kann, hier, das sind die Mieteinnahmen, die ich damit hatte. Das ist meine wirkliche Auslastung und das Ganze ist auch nachhaltig, ja. Das muss man einfach mal so sehen. Auf der anderen Seite, gerade bei so einer wirklich Kurzzeitvermietung, vielleicht kennst du der ein oder andere schon, vielleicht kennst du es auch, Torben, wenn man manchmal in manchen Airbnbs ist, gerade wenn das jetzt nicht die absolut Exklusivdinger sind, die auch schweineteuer sind, dann hat man häufig das Thema, dass die Sachen schon ein bisschen abgenutzter sind. Und das merkt man, also entweder sind das gute Sachen, die schon ein bisschen abgenutzter sind, weil halt einfach ein fliegender Wechsel da gefühlt täglich alle 2, 3 Tage ist und immer jemand anderes drin. Die Sachen werden auch einfach häufiger gereinigt. Geputzt. Das ist nicht nur rein dadurch, dass es halt abgenutzter ist, weil die Leute da nicht pfleglich mit umgehen, sondern die Sachen sind halt häufiger auch dem Reinigungsmitteln halt werden unterzogen. Das merkt man beim Mobiliar teilweise.
Absolut.
Ja, und auch bei Böden. Und das führt dann dazu, dass die ein oder andere Wohnung dann häufig eher mit IKEA-Ausstattung versehen ist, was vollkommen in Ordnung ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn man halt Airbnb-Vermietung macht, muss man halt auch das alles in die Rendite natürlich einkalkulieren. Die Reinigungen, die häufigeren Austausch von irgendwelchen Mobiliar, Reparaturen, sonst irgendwas. Man muss auch immer schauen, finden, dass die Nachbarn so cool, dass man da jetzt hier eine Airbnb-Vermietung macht, ne?
Ja.
Man muss aufpassen, dass man nicht am Ende auch sich mit der Verwaltung anlegt, weil die das halt vielleicht nicht so cool findet, weil es dadurch zu mehr Abfall und auch unsortiertem Müll kommt, was wiederum die Kosten vom Hausmeister nach oben treibt, weil der dann den Müll auseinandersortieren muss. Das sind alles so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages dafür sorgen könnten, dass man zum einen Unmut in der Wohneigentumsgemeinschaft hat, als auch einfach die Rendite sich schmälert. Genau. Aber richtig. Ansonsten und grundsätzlich,
du musst ja, sag ich mal, die es gemacht haben. Genau, die Möbel und das ganze Geschirr, das Ganze, was in der Wohnung ist, die muss ja auch schön aussehen, ne, damit die Bilder aussagekräftig sind und die Leute sich da wohlfühlen und sich authentisch als Local in der Wohnung fühlen, musst du es natürlich auch erstmal einrichten. So, das ist ein Anfangskostenblock, den du da einfach hast. Und den Punkt, den du gesagt hast, mit der Eigentümergemeinschaft, klar, also du lässt ja, wenn du das aus Jahr gesehen jetzt regelmäßig machst, dann lässt du ja viele verschiedene Leute rein, die du unter Umständen im Vorfeld gar nicht kennst. So, du kannst sie natürlich über die Plattform dann schauen, ne, wie haben andere diese bewertet und du kannst dann theoretisch Ja sagen oder Nein sagen. Aber wenn dann viele Leute einfach da sind, die dann auch vielleicht Zugang zu Gemeinschaftsräumen haben, wie dem Innenhof, wo Fahrräder stehen, wie Kellerabteilen oder sonst irgendwas, dann ist das natürlich schon etwas, wo vielleicht der ein oder andere auch ein mulmiges Gefühl in der Hausgemeinschaft bekommen könnte oder auch die Verwaltung sagt, das ist ein erhöhtes Risiko. Das gilt es definitiv zu klären. Und ja, ich sag mal, die Plattformen selber haften teilweise ja auch oder kümmern sich zumindest um ein gewisses Maß an Versicherung auch und um die Zahlungsabwicklung und so weiter. Und der Grund, warum man Airbnb oder eine mehrmonatige Vermietung macht, ist, wie du schon richtig gesagt hast, die höhere Rendite. Gerade wenn ich jetzt überlege, hier in Köln, ne, hier sind übers Jahr gesehen super viele Messen. Und gerade zu Messezeiten kenne ich nicht wenige Leute, die dann sagen, hey, ich fahre ein Wochenende oder fahre ein paar Tage zu meinen Eltern, vermiete meine Wohnung während der Messe unter, weil die Hotels einfach so absurd nach oben gehen, dass ich für meine Wohnung einfach quasi mit 3-4 Tagen gefühlt meine Monatsmiete decken kann.
So. Ja, ja.
Und das sorgt dann aber auch für ein Problem oder für einen Nachteil, wo ich da gleich mal den Bogen spannen möchte. Und zwar, ich habe es schon gesagt, es gibt Bundesländer, die das Ganze rechtlich sehr stark regulieren. Meiner Meinung nach auch in Teilen zu Recht, wenn man mal so ein bisschen außerhalb von Deutschland guckt. Ich habe da immer noch vor Augen gerade so Barcelona, ne, so Städte, die wirklich sehr, sehr beliebt sind.
Also Städte regulieren das vor allem. Also gar nicht mehr, glaube ich, nur Bundesländer, sondern Gemeinde und Städten tatsächlich vor allem.
Absolut, absolut, weil finde ich auch gut. Guck mal, du willst zum Beispiel nach Barcelona, da ist das Problem sehr groß. Und willst quasi so dieses katalanische Flair aufnehmen. So, du willst in der Stadt die Mentalität mitnehmen und willst sie erleben. Und dann kommst du dahin und hast eigentlich nur Touris, weil die ganzen Wohnungen in Zentrumsnähe sind aufgekauft worden und rein zu Airbnb-Zwecken vermietet. So, das heißt, die Locals haben keinen Wohnraum mehr im Zentrum, gehen nach außen und du kommst in eine wunderschöne Stadt. Ich war mehrmals in Barcelona, wirklich eine Reise wert, wunderschön. Aber du hast da kaum die Locals so und du hast viele Demos, die dagegen protestieren und da muss man irgendwo ein bisschen eingreifen, das sehe ich als wichtig und als richtig und das passiert genau auf Städteebene oder auch auf Bundeslandebene. Beispiel Hamburg, wo ich vorher gewohnt habe, da ist es zum Beispiel so, du darfst, so wie ich das jetzt recherchiert habe, ohne Genehmigung nicht mehr als 8 Wochen im Jahr vermieten. So und eigentlich auch nur an Freunde und Bekannte. So, ansonsten brauchst du eine sogenannte Zweckentfremdungsgenehmigung. So, die kostet Geld. Dann brauchst du, wenn du nicht selber, aber wir gehen ja davon aus, wir sind der Eigentümer, wir sind der Vermieter. Wenn du Mieter wärst, bräuchtest du erstmal die Zustimmung, sonst wird sie nicht vom Bezirksamt ausgestellt. Und du musst es auch nachweisen für diese Region mit einer sogenannten Wohnraumschutznummer. Die muss online, muss sie stehen. Das sorgt dafür, dass du quasi nachweisen kannst, dass du diese Genehmigung hast. Ansonsten gibt es da Bußgelder bis zu 500.000 Euro bei Verstößen. Einfach um dieses, wir gehen ins Zentrum, wir kaufen die Wohnung und die stehen ein halbes Jahr leer. Wir nehmen den Leuten den Wohnraum, nur um damit hohe Mietrenditen für Kurzzeitraumvermietung zu erwirtschaften. Da wird gegenreguliert. So, das heißt, das ist auch irgendwo ein Risiko, welches man sich bewusst sein muss, dass auch wenn man in der Stadt vielleicht eine Wohnung hat oder einen Ferienort, wo das gerade noch nicht so ist, dass das kommen kann.
Ja, also genau, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Grundsätzlich kenne ich das auch aus der Ferienvermietung an sich, nicht erst seit es Airbnb gibt. Ich war vor kurzem nochmal an der Nordsee auf Föhr und da ist es auch so, dass man in der Innenstadt inzwischen keine neuen Ferienobjekte mehr findet. Die da, sag ich mal, jetzt schon seit immer sind, haben so ein bisschen Bestandsschutz, ja, aber da ist es einfach so, dass da nach und nach immer mehr Investoren, oder halt, also ne, nicht gleich immer die großen Rieseninvestoren, sondern einfach Eigentümer in die Vermietung gegangen sind oder halt tatsächlich auch einfach Leute da ein Haus, eine Wohnung gekauft haben und die vermieten wollten und die Innenstadt ist in der Nebensaison quasi leer, weil in der Innenstadt wohnt dann keiner, weil in der Innenstadt ja wird ja alles nur an Fremde sozusagen, an Touristen vermietet. Und in der Nebensaison ist da halt einfach tote Hose. Und um da ein bisschen gegen vorzugehen, um auch wieder Leben in der Stadt zu haben, in der Innenstadt zentral, versucht da gerade die Verwaltung, Gemeinde, wie auch immer, ein bisschen gegen vorzugehen. Und das ist auch in vielen Regionen Deutschlands so. Ja, also ich kann es auch aus, weil du es eben angesprochen hast, auch in München gibt es das Thema mit zur Wiesen, werden da auf einmal die wildesten Sachen vermietet. Da sind Wohnungen direkt an der Wiesen, kannst du es für so viel Geld vermieten. Und das machen natürlich dann auch viele. Die ziehen dann einfach für 2 Wochen lang irgendwo anders hin und vermieten es. Ja, also ist schon ein cooles grundsätzliches Geschäftsmodell aus, ich sag mal, Mietersicht, als derjenige, der Airbnb schon häufiger genutzt hat. Ich habe jetzt auch wieder welche für mehrere Trips gebucht. Finde das eine coole Sache an sich. Aber auf der anderen Seite sollte man sich halt immer auch überlegen, wenn man ein Objekt kauft und das plant mit Airbnb dann oder einem anderen, auf eine andere Art und Weise Kurzzeitvermietung halt anzubieten, sollte die ganze Renditkalkulation nicht nur darauf aufgebaut sein, sondern man sollte sich immer bewusst machen oder bewusst sein, dass es ja auch ein lohnendes Investment ist, wenn man es klassisch vermietet. Ja,
ja. Also ich bin auch ein Fan von Airbnb, nur nach dem ursprünglichen Sinne. Also dass ich wirklich die Wohnung vermiete, die ich selber bewohne und nicht Wohnungen nur kaufe, um sie darüber zu vermieten und sonst leer stehen zu lassen. So, das ist so eine Entwicklung, die sehe ich auch eher skeptisch. So, aber grundsätzlich, wenn man das macht, also wenn man auch, weiß ich nicht, Spaß daran hat, irgendwie neue Leute kennenzulernen, international vielleicht auch bei Messen. Es muss ja nicht immer gleich die ganze Wohnung sein. Es kann auch einfach die Schlafcouch sein, wo man dann zwei Leute beherbergt und irgendwie in den Austausch geht oder ähnliches. Wenn man das Modell gut betreibt, dann kann es sich lohnen. Ne, du hast es schon gesagt.
Ja, auf jeden Fall.
Hohe Mietrenditen. Aber gerade wenn man selber auch.
Aber auch hohe Kosten auf der anderen Seite,
ja,
wie gesagt.
Definitiv.
Ne?
Also, und man muss es halt auch vernünftig machen, ne? Oftmals in Ferienorten ist es halt saisonal bedingt, dass die Leute eine hohe Nachfrage haben. Wenn man selber nicht vor Ort ist, weil man selber im Urlaub ist, dann muss man halt auch gutes Management dahinter haben. Man kann sehr viel digitalisiert machen. Ja, aber du brauchst halt einen reibungslosen Ablauf, dass die Wohnung sauber gemacht wird, gerade wenn da so ein schneller Übergang ist. Dienstag geht einer raus, Dienstagnachmittag kommt der nächste, dass das koordiniert ist, dass die Wohnung sauber ist. Dass, wenn Dinge einfach verschlissen sind oder wenn sie einfach nicht mehr so schön aussehen, dass sie dann auch ausgetauscht werden. Dass du ein vernünftiges Tool hast, um den Kalender ordentlich für die Buchung freizugeben und so weiter. Dass, wenn was kaputt ist, dass du jemanden hast, der hinfährt und das auch zeitnah repariert und. Also das ist dann schon wichtig, wenn man das vernünftig machen will. Ansonsten bekommt man schlechte Bewertungen und dann funktioniert das Modell auch nicht mehr so gut. Also es ist schon recht viel Arbeit damit verbunden. Man kann sehr viel outsourcen gegen Geld. Man muss sehr viel am Anfang für die Einrichtung bezahlen und auch für die Instandhaltung bezahlen. Das darf man da nicht aus den Augen verlieren und sich nur von den guten Mietrenditen blenden lassen. Da bin ich voll bei dir. Aber an sich ist das ein sehr schönes Modell, finde ich.
Und auch schön, ja, finde ich auch. Wobei ich würde persönlich immer jedem raten, fangt auf, also wenn man in das Immo-Game sozusagen einsteigt und sich Immobilien kauft zur Vermietung, würde ich immer jedem empfehlen, fang klassisch und klein an. Ja, jetzt nicht direkt mit 800.000 Mehrfamilienhaus und 10 Wohnungen direkt alle Airbnb. Ja, also sowohl von der Objektgröße als auch von der Art der Vermietung empfehle ich immer jedem erstmal quadratisch, praktisch, gut, klassisch zu starten. Das heißt, eine Wohnung, die in der Lage ist, die gut vermietbar ist, von der Größe her, keine Sondervermietung, erstmal einfach klassischer Vermieter werden. Und dann, dass mit der Zeit, wenn man sich da ein bisschen reingefunden hat, auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich alles da drumherum ist, auch mit Hausverwaltung, mit anderen Eigentümern, mit allem drumherum halt einfach, dass man sich dann gegebenenfalls damit beschäftigen kann. Okay, ich möchte das ein bisschen weitertreiben, wie kann ich meine Rendite ein bisschen ankurbeln? Könnte dann Airbnb, sage ich jetzt mal, stellvertretend für alle Plattformen, die es da gibt, Kurzzeitvermietung als Überbegriff vielleicht ein mögliches Modell sein. Ja. Oder halt auch die, wie du schon angesprochen hast, kurz mal die möblierte Vermietung. Was ist da jetzt nochmal so der Unterschied? Würdest du es nochmal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen? Oder was sehen, wo sehen wir jetzt den Unterschied in einer möblierten Vermietung versus Kurzzeitvermietung?
Ja, also im Kern sind die wesentlichen Unterschiede aufgrund der Dauer, ne, dass man nicht für ein langes Wochenende oder für eine Woche nur vermietet, sondern meist für mehrere Monate, hast du weniger Fluktuation, du hast weniger Wechsel der Bewohner. Das heißt im Umkehrschluss auch weniger, ich sag mal, Reinigungsaufwand, ne, weil diejenige, die da länger in der Wohnung ist, dann selber mal sauber macht. Du hast nicht so einen krassen Verschleiß, wie du es am Anfang gesagt hast, durch Reinigungsmittel, Putzmittel und so weiter. Und bringt dann natürlich auch mit sich, dass du oftmals, wenn du es längerfristig vermietest, dann auch irgendwie einen Mietvertrag, einen Untermietvertrag schließt, dann kommen wieder Kündigungsfristen, die berücksichtigt werden müssen. Unter Umständen fällt es dann ab einer gewissen Größe, das ist individuell, vielleicht auch mal unter die gewerbliche Nutzung dann noch mit rein. Da muss man dann noch mal ein bisschen sich schlau machen, wie das Ganze dann da abläuft. Aber du hast halt im Vergleich zu Airbnb, wie gesagt, ein bisschen weniger Fluktuation und dafür aber dann halt auch ja so ein paar Regulatorien, was dann auch Mietverträge, und du kannst dann nicht sagen, jo, ich komme morgen wieder, hau mal ab, sondern dann ist derjenige da halt auch an gewisse Fristen und hat dann diese Rechte auch dann nicht von heute auf morgen rausgeschmissen werden zu können.
Ja.
Und es ist einfach weniger organisatorischer Aufwand, weil du musst jetzt in einem Zeitraum von 6 Monaten hast du eine Person drin und nicht 10 bis 15.
Ja, genau. So ist es.
Das so zum Wesentlichen. Okay, cool. Coole Folge. Ich würde sagen, haben wir es erstmal soweit.
Ja, ich habe da nichts weiter zu ergänzen.
Sehr schön. Cool, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr reingehört habt. Und wenn ihr den Podcast oder auch dieses Format, welches mal so ein bisschen mehr aus der persönlichen Ebene gegriffen ist, aufgrund des gebuchten Urlaubs. Wenn ihr mehr aus diesem Format hören möchtet, dann schreibt es uns gerne bei Insta oder schreibt es uns hier oder auf die Mail. Ihr findet wie immer alle Adressen, Links und Infos in den Shownotes. Lasst uns gerne ein Abo da, folgt uns auf Instagram und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.